Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Ich sitze hier heute mit, ihr mögt überrascht sein, aber es ist so, Olli und Mike.
Hallöchen, herzlich willkommen.
Und wir haben uns überlegt, dass wir heute über Kindheit, die Lebensphase Kindheit, Kinder als Adressatinnen der Kinder- und Jugendhilfe sprechen und wollen auch die nächsten Folgen euch ein bisschen mitnehmen durch die wichtigsten Adressatinnengruppe der Kinder- und Jugendhilfe. Und beginnen möchte ich mit der Frage, jetzt geht es direkt am Anfang, geht es hier los mit der Reflexion. Seid ihr gespannt?
Ja, eigentlich nicht so, aber kommt dann auch
Angst?
Am Ende wieder.
Angst? Natürlich.
Angst trifft es ganz gut.
Ja, dann mal raus.
Angst. Und zwar, wenn wir so an Kindheit denken, was habt ihr für Bilder im Kopf von eurer Kindheit? Was fällt euch zur Kindheit ein? Olli, fang mal an.
Also ich war gerne Kind immer. Also diese unbeschwerte Zeit, ich war super gerne immer im Kindergarten, wir haben ja in der letzten Folge das auch schon besprochen, da war ich immer sehr gerne und habe da gerne auch irgendwie mit anderen Kindern Zeit verbracht. Ich sag mal so dieses Rumbutschern irgendwo, da ich hatte auch sehr frei, viel Freiheit in meinem Erziehungsrahmen, sage ich jetzt mal. Also das hat meine Eltern nicht so groß interessiert, wenn ich irgendwo unterwegs war in den Nachbarschaften und sowas. Das war also Abenteuer, Erlebnis, Sachen irgendwie erleben mit Freunden.
Ja, würde ich auch so sehen, ne? Also dieses Unbeschwerte und vor allen Dingen dieses, mit Gleichaltrigen dann in der Kita irgendwie spielen und irgendwie Quatsch machen und die sich entdecken und irgendwie Spiele machen und so, das ist schon für mich so eigentlich der Inbegriff von Kindheit. Also eigentlich dieses Unbeschwerte, keine Verpflichtung in dem Sinne und sich quasi einfach entwickeln können. Das finde ich, und das hat man ja, wenn man jetzt mal aus der heutigen beruflichen Perspektive zurückschaut, eigentlich nie wieder so, ne? Also, dass man quasi einfach so in den Tag hineinleben kann und gucken kann, ey, was gibt's heute Neues zu entdecken? Und das finde ich ist für mich
und
so.
Kennt ihr das, dass man manchmal doch denkt, ach, ich will gerade doch spielen, das wäre schön.
Ja. mein Sohn hat eine wunderschöne Duplo-Eisenbahn, mit der ich ab und zu heimlich spiele, wenn er im Bett ist. Also,
ich sag mal, das soll man sich ja auch erhalten, dieses gerne spielen und so weiter. Es gibt ja auch Erwachsenengruppe, jetzt nicht wie die Rollenspiele oder sowas machen, aber es gibt ja auch viel so Sachen, die irgendwie so dieses Spiel oder das Spielen, es gibt sowas, das nennt sich Playing Arts, wo Erwachsene zusammenkommen und irgendwie gemeinsam künstlerisch irgendwie was zusammen erarbeiten und spielen und so weiter. Das ist ja schon schön, weil in diesem Spiel man ja auch so frei ist und irgendwie kreativ und neue Dinge entstehen. Ich sag mal, mit dem Schuleintritt wird es dann so nach und nach, je älter man wird, habe ich das Gefühl, irgendwie strenger. Und
da hört es auf.
Ja, es wird irgendwie ernster.
Ja, bei mir dann sowieso, als Latein losging.
Ne?
Also da war sowieso alles vorbei. Aber vorher hatte ich auch eine sehr unbeschwerte Kindheit. Also da sind wir aber auch sehr privilegiert, dass wir drei das jetzt sagen dürfen, weil so geht es nicht vielen. Aber scheinbar scheint es bei uns sehr, also können wir sehr dankbar dafür sein. Grüße gehen raus an Mama und Papa, ne?
Auf jeden Fall. Sind wir nicht auch alle drei Landeier?
Ja, doch.
Ja, ne?
Ja.
Schon, ne?
Mit einer Nähe zur Großstadt, ja. Aber nicht direkt.
Und ich habe gerade noch gedacht, bei Spielen so, das muss ich euch kurz erzählen, ich war im Urlaub, im Mädelsurlaub und es war super warm und wir sind einfach, ich glaube, eine halbe Stunde einfach die ganze Zeit im Pool gesprungen wie so Kinder und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Also das macht einfach auch immer wieder Spaß, so wenn Mike abends mit der Eisenbahn spielt. Ich habe gedacht, wie cool ist das denn, einfach in den Pool zu springen? Wir waren da so alleine und das hat einfach Spaß gemacht. Also warum erlauben wir uns einfach auch im Alltag nicht so freudige, spaßige Momente und haben irgendwie Spaß zusammen.
Ich finde, es ist so gerade, das wird mir gerade selber erst bewusst, so ein spannendes und sehr heilsames Korrektiv zum hektischen beruflichen Alltag, dass man einfach mal sagt, ich bin mal wieder so früh wie früher in meiner Kindheit.
Ne? Ja, ich sag mal, Kinder sind auch einfach cool, ne? Die sind einfach, wenn ich jetzt irgendwie so an 3-, 4-, 5-Jährige denke oder sowas, die haben coole Ideen, ne? Die sagen, was sie denken. Das ist halt alles irgendwie so ehrlich, authentisch, wenn ich irgendwie mit Nachbarskindern oder so mal zusammen bin und irgendwie den Tag verbringe. Die Zeit vergeht halt schnell, die haben ganz coole Ideen, was man alles so Tolles machen kann. Und das macht halt auch Spaß, irgendwie vom Balkon Leute nass zu spritzen mit der Wasserpistole.
Ja, oder in den Pool zu springen.
Also oder in den Pool zu springen, ja.
Solche Sachen machst du. Also. Ja, also ich finde das auch, wirklich eine tolle Phase. Wenn man das mal jetzt so ein bisschen nüchterner anschauen, dann ist das ja einfach eine ganz wichtige Lebensphase. Ne? Also wenn man, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, so 10,9 Millionen Kinder, also bis 13 Jahre rechnet das Statistische Bundesamt das jetzt, leben in Deutschland. Und das ist schon eine ziemlich große Gruppe. Und wenn man da ein bisschen differenzieren, würde man quasi sagen, wir haben so diese frühe und mittlere Kindheitsphase, so diese klassische Kita-Phase oder auch vielleicht diese Vor-Kita-Phase, ne, wo man so klassische Säuglingsphase vielleicht und dann ein klassisches Kita-Kind dann irgendwann und dann diese ältere Kindheitsphase, die dann eben in der Regel so mit der Beginn der Schulzeit, ne, du sagst es gerade, Olli, schon, da wird es schon so ein bisschen, ziehen schon die ersten Wolken auf, weil dann so die ersten Leistungserwartungen vielleicht auch kommen, die vorher ja noch nicht, wobei kann man
nachher diskutieren. Ja, mehr wird das ja auch schon, auch die Kita wird schon ein bisschen überladen mit Fragen von Sprachdiagnostik.
Ja,
aber es ist halt eine extrem wichtige Phase, so, ne, in der extrem viel passiert. Und ich würde schon so weit gehen zu sagen, dass was da in den ersten Jahren des Lebens passiert mit einem, das prägt einen so massiv, ich glaube, wie in keiner anderen Lebensphase. So, ne? Natürlich passiert das in der Jugend auch, aber nochmal anders. Wir haben ja gerade Kindheit, frühe Kindheit, Säuglingsalter, vielleicht auch vorgeburtlich sicherlich auch schon, prägt natürlich den Menschen, die Persönlichkeit.
Und es ist ja wirklich spannend, wie Menschen eigentlich auf die Welt kommen, wie unfertig sie eigentlich sind. Also das ist ja im Gegensatz, es gibt ja, also man braucht so viel von anderen, man ist so abhängig von anderen als kleines Baby, was da auf die Welt kommt, das ist ja einfach unfassbar. Also wie lange das auch dauert, bis man irgendwie ein bisschen selbstständig ist, also
ja, wobei es auch schnell geht, Mike, oder?
Also es geht, wenn ich ja
so die Kleinen mir angucke, wie schnell die sich entwickeln, ne? Und wie krass die Sprünge so von Woche zu Woche, Monat zu Monat sind, oder?
Ja, gerade so in der Autonomiephase, in der wir jetzt alle sind, ist schon auch durchaus anstrengend, wenn der Wille so kommt und klar ist so, nee, Papa entscheidet nicht mehr, was ich mache. Und das ist ja spannend, da können wir gleich noch drüber sprechen, über dieses Spannungsverhältnis so von, auch wie Kindheit sich verändert hat, das Bild von Kindheit, dass man vielleicht heute eher davon ausgeht, dass Kinder quasi so handlungsautonome, eigenständige Subjekte sind und nicht mehr so sehr, sag ich mal, so Erziehungsobjekte von Eltern, wie das vielleicht früher irgendwie gewesen ist. Wobei man auch sagen muss, dass ja Kindheit so als Phase gab es ja auch nicht immer. Ne? Wenn wir so an vorindustrielle Zeiten denken, da war dann irgendwann, so wenn man so aus dem Säuglings- oder Kleinkindalter raus war, gab es quasi keine Differenzierung zwischen, sag ich mal, dem Erwachsenensein oder dem Kindsein. Und das ist ja schon auch schön, dass sich das so entwickelt hat, dass man wirklich auch anerkannt hat, hey, das ist eine eigene und wichtige Lebens- und Entwicklungsphase, wo viele Grundsteine gelegt werden, ne? Auch was so Bindung zu den Eltern angeht, aber auch schon so die ersten eigenen Entscheidungen treffen, Selbstwirksamkeit irgendwie erfahren in der Kita, wenn man irgendwie bastelt oder spielt oder eigene Ideen einbringt. Das finde ich schon ein deutlicher Fortschritt, finde ich.
Ja, der Blick hat sich verändert. Ne? Ich sag mal, Janusz Korczak hat mal gesagt, Kinder werden nicht zu Menschen, sondern sie sind schon Menschen. So, und ne, dass man da auch sozusagen beide Seiten auf der einen Seite schaut, okay, das sind Rechtsträger und eine ernstzunehmende Personen auch. Und auf der anderen Seite sie nicht gleichzusetzen mit Erwachsenen. Ne?
Jetzt hast du auch so ein, jetzt möchte ich auch jemanden zitieren oder jemanden beschreiben. Und zwar, wenn wir nämlich ganz weit da zurückgehen und so auf Rousseau und Kant zum Beispiel schauen, wie das Bild von Erziehung da war.
Jetzt packst aber ich deine
Hose. Jetzt holst du die ganzen Klassiker der Erziehungswissenschaft raus. Ja, Rousseau, Emil.
Und es ging ja bei Kant ging es ja so ein bisschen darum, dass man einen Menschen prägen kann, einen Menschen gestalten kann und ihn dabei begleiten kann. Und so ein bisschen dieses Bild vom Steinhauer. Und bei Rousseau sind wir dann ja eher bei dem Bild vom, ich lasse jemanden wachsen, ich gucke, was er braucht oder was sie braucht. Und ansonsten ist es eher so ein Freiraum. Und ich versuche mal und ich lasse ihn, wie bei Emil, wie du gerade schon sagtest.
Wobei natürlich da auch bei Rousseau schon auch, das ist richtig, was du gesagt hast, aber auch natürlich
schon. Jetzt habe ich auch nicht hier schon noch.
Schon noch die Frage natürlich auch, der Erwachsene ist natürlich schon die Person in diesem Bild, die weiß, wo es hingehen soll. Und auch, ich sag mal, das Bild dieses Gärtners auch so ein bisschen mitentscheidet, in welche Richtung geht das, was sind jetzt gute Triebe, was schlechte, wachsen lassen. Ja, aber schon natürlich auch mit so einem
Rahmen,
genau. Und ich sag mal, das ist ja bis heute auch aktuell, wenn man überlegt, ich habe eben eingangs überlegt, ob es bei uns so Helikoptereltern schon gegeben hat, wo ich gesagt habe, ich durfte eigentlich überall hin und meine Eltern wussten gar nicht, wo ich bin und vielleicht, wann ich wiederkomme, aber mehr auch nicht. Da hat sich, glaube ich, schon nochmal was verändert. Also der Blick auf Kindheit, weil man, glaube ich, weiß, es ist eine extrem wichtige Lebensphase, in der richtig viel passiert, haben Eltern natürlich auch das Bedürfnis, irgendwie ihrem Kind möglichst viel Gutes zukommen zu lassen, weil sie das wissen. Das kann aber natürlich auch vollkommen nach hinten losgehen.
Ja, das bildet sich auch in den Angeboten, auch in Institutionen und so ab, frühkindliche Bildung und so weiter. Also ich habe halt immer mehr, beschäftigt man sich ja jetzt selber auch so ein bisschen mit, dass Kinder schon direkt, und das bricht so ein bisschen mit diesem sozialromantischen von, ach, einfach Kind sein, in den Tag hineinleben und so weiter. Du hast gerade schon gesagt, Olli, dass natürlich das auch mal mehr wird, dass Eltern wirklich gucken, wie kann ich quasi mein Kind eigentlich schon direkt in die Pipeline, in die richtige Pipeline bringen. Also wenn es jetzt so um Bildung geht und so weiter, um musikalische Früherziehung und was weiß ich alles, dass man wirklich schon guckt, also bloß nicht den Zug verpassen, ne, dass mein Kind vielleicht irgendwie in einem Bereich nicht direkt schon gut gefördert wird. Und das finde ich auch wiederum spannend und auch kann man auch lange darüber diskutieren, inwiefern so ein Bildungswettbewerb dann doch eigentlich schon irgendwie relativ früh auch in der Kita so anfängt, dass da auch schon so die Weichen gestellt werden für so, ja, fast schon auch so Selektionsprozesse, ne? Also da ist das große Thema auch Ungleichheit eine Rolle, wer wird wie gefördert und so weiter. Ich meine, das ist mal guck, jedes siebte Kind ist armutsgefährdet in diesem Land, also da wachsen Kinder ja auch sehr unterschiedlich auf. Und ich glaube, dass der Druck da, glaube ich, schon nochmal deutlich höher ist als vielleicht bei uns früher, wo man gedacht hat, ach komm, spiel mal schön in der Kita und hab eine schöne Zeit.
Ich glaube, dass man viel mehr über Kindheit nachdenkt als früher. Ne? Also man liest viel mehr Ratgeber, man überlegt sich viel mehr, was ist da alles wie. Der Blick auf das Kind ist halt viel stärker als früher, ne? Wo so ein Kind einfach nur so nebenher lief, bis es dann vielleicht irgendwie arbeiten konnte und man es irgendwie sinnvoll für irgendwas einsetzen konnte. Ist heute der Fokus komplett da drauf. Ne? Ich sag mal, man hat so viel Wissen dazu, man kommt ganz schnell an Wissen ran. Jedes Wehwehchen von dem Kind, jede, was weiß ich, Regung, denkt man, oh, hat es vielleicht dieses oder jenes. Ich sag mal, für so Leute, die für sowas anfänglich sind, ist das, glaube ich, schon echt auch eine ziemliche Herausforderung,
Eltern aber, zu sein. Aber also da genau, da geht es ja so ein bisschen auch darum, sich mehr zu fragen. Also ich finde auch immer nicht so nur so Ratgeber, sondern auch mal wieder so ein bisschen darauf zu schauen, wofür ist eigentlich Erziehung gut, ne? Also wofür brauchen wir Erziehung, wofür ist das sinnvoll? Was ist da unsere Aufgabe, was auch nicht? Und jetzt hatten wir auch gerade schon einmal die Helikoptereltern, die über dem Kind ständig kreisen, um sofort irgendwie eingreifen zu können. Und jetzt gibt es ja auch das neue Wort oder das neue Update, möchtest du sagen.
Blasenmähereltern?
Ja. Ja. Die einfach alle Hindernisse und Schwierigkeiten schon im Voraus wegräumen und einfach vorab schon alles erledigen, damit das Kind gar nicht ja selber vielleicht Frusterfahrungen machen kann, selber Erfahrungen viele machen kann. Es wird dafür gesorgt, dass eigentlich nicht das Kind nicht viel in Konflikte gerät, weil einfach vorher schon weggemäht wurde.
Und das sind dann Studierende später, die wir da haben, wenn die dann mal durch eine Prüfungsleistung durchfallen, die dann zusammenbrechen und weinen und nicht wissen, was mache ich jetzt und was passiert da mit mir so, ne? Weiß ich nicht, also ein bisschen überspitzt wahrscheinlich, aber ich glaube schon, dass das natürlich, du wächst ja, also das Stichwort Resilienz, an auch Herausforderungen. Hm. Und wenn die gar nicht da sind, ja, wie willst du dann das lernen? Also ich sag mal, Konflikte sind ja auch dafür da, dass du dich entwickeln kannst, ne?
So wie man früher beim Fußball schlecht gespielt hat und dann erstmal zwei Spiele auf der Ersatzbank gesessen hat. Das ist natürlich immer blöd. Aber ja, das kann natürlich auch eine Erfahrung sein, die man da sammelt. Aber vielleicht sollen wir nochmal auf dieses große Spannungsverhältnis kommen zwischen, was ja auch so erziehungstheoretisch sehr relevant ist, sag ich mal, auf der einen Seite von, dass man sagt, okay, die Vorstellung von Kindheit hat sich so verändert, dass man, wie gesagt, Kinder sind handlungsautonome, eigenständige Subjekte, also die auch partizipativ mit einbezogen werden sollen, auch im Kita-Alltag und sowas, wo wir alle sagen würden, das ist ja definitiv richtig und wichtig, ne, dass man nicht über Kinder hinweggeht. Hat das auch Grenzen? Also ist es nicht trotzdem so, dass ich, und da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu den Arbeits- und Tätigkeitsfeldern so der Kinder- und Jugendhilfe, also ist es nicht auch unsere Aufgabe als Erwachsene, auch Kinder vor Gefährdungen zu schützen, vor Gefahren zu schützen und auch natürlich Werte und Normen irgendwie mitzugeben, die Kinder ja an und für sich so vielleicht erstmal gar nicht haben können. Ich glaube, das spaltet so ein bisschen so die Elternschaft, glaube ich. Ich weiß nicht, was ihr da für eine Meinung zu habt.
Und ich denke, wenn du so über Werte und Normen sprichst, ist es ja auch wahnsinnig wichtig für unsere gesellschaftliche Zukunft, dass wir das den Kindern mitgeben.
Also ich mache mal ein Beispiel. Bei Instagram habe ich vor ein paar Wochen mal also eine Familie gesehen.
Hast du wieder zu viel bei Social Media? Deine Social Media Zeit.
Ja, ich glaube, die müssen wir mal einschränken.
Die Zeit, die war hoch, aber ich habe da ja was Produktives, was ich jetzt beitragen kann. Ja, da folge ich so einer Person, die viel über Kindererziehung da macht und die immer das Kind entscheiden lässt, alles, was so passiert am Tag. Ob das Kind eine Jacke anziehen will, wenn es regnet, wenn er oder sie das nicht möchte, dann wird das nicht gemacht, da kann ich noch mitgehen und kann sagen, ja gut, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wird nass, vielleicht erkältet es sich, ist auch nicht gut, aber als Eltern kann ich vielleicht die Jacke ja noch einpacken, falls das Kind sich noch dazu entscheidet. Aber da gab es eine andere Situation, da war ein Facharzttermin, auf den die auch irgendwie länger gewartet hatten und waren dann im Wartezimmer, mussten dann da irgendwie 2,5 Stunden warten, also Mutter und Kind. Und dann hat das Kind in dem Behandlungszimmer gesagt, ich möchte nicht untersucht werden. Und dann sind die einfach gegangen. Und da hat die Mutter gesagt, ja, wenn das Kind nicht möchte, dann machen wir das nicht. Und da habe ich gedacht, Facharzttermin, gut, das wird ja schon irgendwas Wichtiges sein. Du bist ja nicht beim Facharzt, wenn du irgendwas Unwichtiges hast. Muss nicht da das Kind dann irgendwie auch durch? Oder gibt es nicht irgendwie pädagogische Wege, wie man dieses Gefühl des Kindes ernst nimmt, ne, dass es vielleicht Angst hat oder was auch immer? Aber nicht einfach dann sagt, okay, dann gehen wir jetzt wieder. Oder wie seht ihr das? Also ich habe da schon irgendwie Fragezeichen. Also,
wenn man 2,5 Stunden wartet, ist das schon auch ziemlich blöd. Eine schlecht organisierte Praxis auf jeden Fall. Ich finde, da kann man auf jeden Fall etwas am Rahmen ändern.
Mit Dr. Lipp oder sowas.
Ja, aber wenn du, also die, ich nehme ja an, die hatten einen Termin und dann finde ich schon, dann zieht man das halt durch und was man dem Kind ja damit lernt ist, also beibringt auch, wenn es zu lange dauert, dann geht man einfach. Und ich weiß nicht, ob das mein Erziehungsziel wäre, was ich vermitteln mag. Und dass das Kind dann entscheiden darf, wenn es keine Lust mehr hat, dass wir dann nicht mehr warten, das ist ja so ein bisschen das, was man dadurch lernt. Und ob ich das meinen Kindern beibringen möchte, weiß ich nicht.
Ja, und ich gehe auch nicht aus Spaß zum Arzt. Ja. Also es wird ja irgendeinen Grund gehabt haben, ne?
Ja, das ist
ein Facharzt. Und ich sag mal, bei so einem Check-up, okay, gut, dann scheiß drauf, kann man noch irgendwie einen Monat später gehen vielleicht oder sowas.
Und wenn man vielleicht schon 6 Monate auf diesen Termin gewartet hat oder keine Ahnung, also es kann ja auch irgendwas Gesundheitsgefährdendes sein und dann sind wir auch eigentlich in der Kindeswohl.
Die Frage ist ja eigentlich dahinter, mit was für einer Intention machen Eltern das? Ne? Also warum denkt diese Mutter, es ist gut für das Kind, das jetzt selber zu entscheiden?
Ja, man kann ja 2 Perspektiven darauf haben. Man kann ja einmal eine kindorientierte Perspektive haben und sagen, das Kind soll entscheiden, also bedürfnisorientiert und so weiter. Also so richtige bedürfnisorientierte Erziehung. Auf der anderen Seite kann man ja auch das interpretieren als ein Ausweichverhalten in der elterlichen Erziehungsverantwortung, dass viele Eltern vielleicht auch nicht Bock haben, zu sagen, boah, ich will jetzt hier nicht die Blöde sein, die jetzt irgendwie Entscheidungen trifft, obwohl mein Kind da in Widerstand oder sowas geht. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt mal so aus einer Elternperspektive sitzt, auch problematisch, weil, wie du schon sagst, Kindeswohl, dazu gehört ja auch gesundheitliche Versorgung. Und wenn ich quasi jetzt sage, das soll alles mein Kind entscheiden und mein Kind kann aber logischerweise die Reichweite dieser Entscheidung vielleicht gar nicht einschätzen, dann ist das ja schon ein Riesenproblem, oder nicht?
Total. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze als neutrale Person im Wartezimmer, bin eine vor denen dran, die da auch eben mit mir warten und dann entschieden die auf einmal aufzustehen, das.
Also die waren wohl schon im Behandlungszimmer sogar. Also es ging sogar schon los und dann hat das Kind gesagt, nee, ich möchte nicht, ich will nach Hause.
Ja, und da geht es ja auch natürlich irgendwie um Selbstbestimmung und dass das Kind untersucht und vielleicht angefasst werden möchte und so. Und da muss man natürlich abwägen. Also nicht, dass man das Kind gegen seinen Willen anfassen sollte, aber der Arzt oder die Ärztin kann das ja sicherlich erklären, was jetzt gerade passiert. Und da kann man gut anleiten und das begleiten und auch als Eltern sagen, hey, ich weiß, das ist jetzt nicht so angenehm, aber ich bin bei dir und hier passiert nichts, was du nicht möchtest, aber zumindest muss der Arzt sich jetzt irgendwie einmal, also das geht ja auch einfach darum, das irgendwie ein bisschen zu rahmen und auch eine Sprache dafür zu finden, wie gehen wir damit um, dass das jetzt hier passiert.
Ja, und das fehlt halt komplett. Vielleicht ist das auch das, was mich so irritiert hat, dass dieser Instagram-Post war ja so gemacht, dass die Mutter stolz darauf war, dass das Kind das so entschieden hat, ne? Und gar nicht diesen Konflikt aufgezeigt hat, oh, da bin ich jetzt in einem Spannungsverhältnis gerade und weiß gerade gar nicht, wie mache ich das? Und da ist ja auch Interaktion bei Instagram. Man hätte ja auch fragen können, hey, wie wärt ihr mit so einer Situation umgegangen? Ich weiß, das Kind muss jetzt eigentlich untersucht werden, aber es möchte nicht. Und ich möchte möglichst viel bedürfnisorientiert das machen. Wie macht ihr das eigentlich? Das fehlte ja, dieses Austarieren zwischen, ich sag mal, Freiheit und Zwang. Ne?
Ja, ich finde das wirklich ein spannendes Thema. Das können wir hier nicht komplett auflösen. Aber ich glaube, wir sollten auf jeden Fall dafür sensibilisieren, dass dieses natürlich auch so ein bisschen sozialromantisch daherkommt mit dieser also Handlungsautonomie des Kindes, das Kind als Subjekt, was alles alleine entscheiden kann. Ich glaube, es braucht immer, wie bei allem im Leben, eine Differenzierung. Ne? In gewissen Kontexten macht das Sinn. Aber es gibt wahrscheinlich auch welche, wo Eltern auch wirklich sagen müssen, okay, da muss ich jetzt auch im Sinne meines Kindes Entscheidungen treffen.
Und einen Rahmen setzen. Also ich glaube, darum geht es halt auch einfach sehr in der Erziehung. Ne? Also ich muss einen Rahmen setzen, das Kind schützen. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist schon Kinderschutz, auch aus Kindperspektive, dass wir das nicht für das Kind denken, sondern dass das Kind auch einiges selber entscheiden kann und wir das Kind auch dazu befähigen sollten, vieles selber zu entscheiden. Also ich finde, das müssen wir auch im Sinne von Adultismus gut im Blick behalten und nochmal dafür sensibilisieren, dass wir so oft in der Gesellschaft denken, wir müssen das oder jenes jetzt für die Kinder entscheiden, weil die können das gar nicht, dass wir die wirklich mehr mit ins Boot holen. Aber trotzdem gibt es einfach einige Dinge, die einfach im Rahmen bleiben müssen. Würde ich sagen.
Ich sag mal, es ist ja auch so, Gesellschaft funktioniert ja nicht ohne Regeln. Ne? Also Werte und Normen spielen ja schon eine gewisse Rolle auch, damit das Zusammenleben auch funktioniert. Und das da ist vielleicht dann auch wenig Raum, das noch alles selber neu jedes Mal bei jedem einzelnen Kind auszutarieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. So, ne? Natürlich in gewissen Punkten im Kleinen dann schon, aber im Großen, so funktioniert das ja einfach, die Welt, ne?
Und ich glaube schon noch, dass Kinder heute sehr viele Freiheiten noch immer noch haben. Also wenn wir jetzt in Deutschland zumindest, wenn wir an andere Kulturen denken, ist das natürlich auch total unterschiedlich. Und wir haben einfach Kinder, die viel Freiheit erleben und die viel Freiheit erleben sollten und die das dürfen und die mitbestimmen dürfen. Und das ist einfach auch nochmal anders, als wir groß geworden sind.
Ich glaube, wichtig ist, was du gerade gesagt hast, dieser Rahmen. Ne? Ich sag mal, wenn man so jetzt an unsere Aufwachsenssituationen denkt, diese Freiheit, von der wir da gesprochen haben, dieses Unbeschwerte, ne? Ich sag mal, das ist natürlich das A und O, dass ich natürlich in einer Umgebung aufwachse, in der das möglich ist, ne? Indem ich sozusagen, ich sag mal, meine Grundbedürfnisse gestillt sind von, ich sag mal, Sicherheit, Ernährung, Schutzfaktoren und so weiter. Menschen um mich herum sind, die liebevoll mit mir umgehen, dann habe ich die Möglichkeit. Bei uns geht es ja auch um Kinder- und Jugendhilfe und von daher ist vielleicht eine gute Überleitung nochmal zu den Handlungsfeldern. Wir kommen ja doch durchaus häufig auch in Kontakt mit Familien, wo das nicht sicher gestellt ist. Ne? Lass uns auch nochmal gucken, in welchen Handlungsfeldern Kinder eine Rolle spielen. Ich sag mal, Kita hatten wir letztes Mal schon, da brauchen wir jetzt nicht so viel drüber reden, können wir einen Haken hintermachen, aber ich sag mal, Kinder spielen ja auch nochmal, ich sag mal, wenn wir jetzt in den Hilfen zur Erziehung sind, SPFH, Pflegefamilien, nochmal eine andere Rolle als jetzt Jugendliche.
Ja, ich sag mal, überall da, also wenn wir jetzt den ganzen Bereich rausnehmen, wo es eher so um Förderung, Betreuung und so geht wie Kita, vielleicht auch sowas wie frühe Hilfen noch und so, dann landen wir natürlich irgendwie in den Bereichen, wo es irgendwie darum geht, aus einer sozialpädagogischen Perspektive Risiken des Aufwachsens irgendwie abzufedern, ne? Wo genau gewisse Bedürfnisse des Kindes nicht befriedigt sind oder nicht im Blick sind, wo auch Bindung nicht richtig stattfindet und auch Sicherheit und gutes Aufwachsen nicht möglich ist. Und da sind wir natürlich in der ganzen Palette so der HZE, natürlich aber insbesondere, finde ich, bei SPFH natürlich, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, und auch bei der Arbeit zu des ASDs, weil gerade so bei, ich finde, Kindheit ist ja nochmal wirklich eine Phase, die auch sehr sensibel ist. Ne? Also natürlich kann man sagen, Jugendzeit ist auch sensibel, da kann auch vieles schieflaufen. Aber ich finde gerade Kindheit, gerade da, wenn wir jetzt so an so klassische Kinderschutzfälle denken, ist das natürlich schon ein Bereich, wo ganz genau hingeschaut werden muss, sind Kinder wirklich gut versorgt und von den Eltern versorgt und werden die entsprechend auch so unterstützt, dass sie gut aufwachsen können.
Und ich finde trotzdem, was man da auch einfach sagen muss, wenn wir jetzt an SPFH und ASD und so weiter denken, geht es oft darum, dass Kinder Objekte sind und nicht Subjekte. Und dafür möchte ich einfach auch an dieser Stelle nochmal sensibilisieren, dass das wahnsinnig wichtig ist, Kinder in den Hilfen als aktive Subjekte mitzudenken. Und oft wird einfach nur über Kinder gesprochen und nicht mit Kindern. Und gerade im Sinne von Partizipation und Demokratie ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass Kinder sich als eigenständige Subjekte erleben und mitgestalten dürfen und können.
Super Beispiel dazu nochmal zu Trennungsscheidungsberatung. War immer ein super Bereich, wo man ganz häufig die Kinder vergessen hat. Gesagt, okay, die Eltern trennen sich, das müssen doch die Eltern miteinander in der Beratungsstelle besprechen. Und es ist einfach überhaupt nicht mehr so, dass man wirklich einfach sagt, okay, wir müssen das Kind mit einbeziehen, kindgerecht oder altersgerecht gucken. Was möchte das Kind denn eigentlich? Wie nimmt das Kind eigentlich die aktuelle Belastungssituation wahr? Das ist ja nur mal so ein exemplarisches Beispiel, wo man auch sieht, okay, da ist der Fachdiskurs auch mittlerweile so weit, dass man sagt, ja, Kinder müssen in solchen Hilfen mit einbezogen werden. Aber machen wir uns nichts vor. Ne? Also wir wissen das alle auch so aus Forschung, dass natürlich die Praktiken im Alltag durchaus auch manchmal abweichen, ne, von den Fachkräften.
Aber ich sag mal, es dauert natürlich etwas länger wahrscheinlich. Ich brauche vielleicht auch nochmal andere Methoden. Ich sag mal, gut, mit zunehmendem Alter wird es einfacher. Ne? Ich sag mal, gut, mit einem Säugling ist es natürlich schwierig, da kriegt man verbal keine Äußerung. Ne? Ich weiß nicht, da kann vielleicht jemand andere Vertrauenspersonen im Umfeld für das Kind sprechen, die das Kind kennen oder erlebt haben. Dann mit zunehmendem Alter muss es natürlich auch, ich sag mal, so sein, dass die Äußerung dann auch, ich sag mal, altersgerecht ist. Ne? Da brauche ich vielleicht dann eher Symbole oder Karten oder muss mir einfach auch viel mehr Zeit nehmen für so eine Hilfeplanung oder muss mich mit dem Kind vielleicht auch alleine treffen und muss vielleicht erstmal Beziehungen aufbauen. Ne? Ich spreche ja nicht mit einem fremden Erwachsenen, ich sag mal, die ASD-Kollegen, ich weiß nicht, die sind alle sicherlich Ü25, vielleicht sogar teilweise dann noch älter. Das sind ja fremde Personen und denen soll ich was anvertrauen. Also ich glaube, dass man da auch nochmal ein bisschen Skills braucht, ich sag mal, in Kommunikation mit Kindern als Adressaten und vielleicht auch nochmal methodisch gucken muss, wie bekomme ich das denn hin? Das ist jetzt eine schöne Überleitung zu diesem neuen SGB 8 in Goldbuch, dieses, was die AGJ jetzt herausgegeben hat, wo die...
Ist ein Werbeblock?
Ja, doch, das ist ja so ein Wimmelbilderbuch, wo man versucht sozusagen auch die Rechte der Kinder unter das SGB 8 in einfach darzustellen. Sowas braucht es, glaube ich, viel mehr. Das Ding muss eigentlich in jedem Jugendamt liegen und dann alle Familien auch gegeben werden. Und man muss das auch übersetzen. Wir sitzen häufig irgendwo und reden über irgendwas und haben schon von der Sprache her so eine Hochschwelligkeit. Wir reden jetzt auch von SPFA, ne? Auch sozialpädagogische Familien.
Ich nehme ja auch an, dass alle schon alle Podcasts gehört haben.
Ja, was auch sicherlich so ist, ne?
Ja, ich denke auch.
Aber ich sag mal, da gibt es so viele Begriffe, glaube ich, und das muss uns ja irgendwie gespiegelt werden. Ja, also diese Perspektivübernahme gelingt, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Also was geht da bei dem Kind vor? Was versteht das? Warum sitzen wir überhaupt zusammen hier gerade bei so einem Hilfeplangespräch?
Und warum lässt man Kinder auch nicht mal mehr in der Gesellschaft irgendwie zu? Ne? Da sind wir schnell auch bei Aladin Elmar Falani. Ich weiß, jeder hat ihn irgendwie schon gerade immer gehört. Er ist gerade überall präsent. Deswegen nehmen wir ihn auch kurz einmal hier auf. Minderheiten ohne Schutz. Also wie kann man Kindern eigentlich eine Stimme in der Gesellschaft geben? Es gibt einfach so viele junge Menschen, die sich auch gerade einfach abgehangen fühlen. Und wir müssen schauen, wie kriegen wir alle mit ins Boot? Wie schaffen wir es auch in Schulen, Kitas, Räume zu schaffen, wo Vielfalt gelebt werden kann, wo man aller Vielfalt auch irgendwie gerecht wird? Und es ist einfach so, dass Kinder heutzutage in Grundschulen viele unterschiedliche Sprachen sprechen und nicht alle Deutsch als Muttersprache haben. Und das sagt eben auch Aladin Elmar Falani, dass man dieser Vielfalt gerecht werden muss und da einfach von so normativen Vorstellungen, wie eigentlich Kinder in Grundschulen sind, sich ein bisschen verändern muss.
Das führt aber ja noch zu der grundsätzlichen Debatte, finde ich, über die wir noch gerne sprechen können, vielleicht so abschließend. Wie kinderfreundlich ist eigentlich unsere Gesellschaft und wie sehr wird eigentlich, also so ein Klima aufgebaut, von dass Kinder willkommen sind? Also kam jetzt nochmal irgendwie Zahlen. Ich habe jetzt beim Statistischen Bundesamt nochmal nachgeguckt, pro Frau 1,23 Kinder. Das ist wenig. Das ist auf dem Niveau von 1996, habe ich nachgeschaut. Also es gab schon immer mal so Schwankungen, aber trotzdem muss man sich ja fragen, leben wir in einer Gesellschaft, die wirklich auch kinderfreundlich ist und auch wirklich Kinderbedürfnisse anerkennt und auch unterstützt? Weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt. Also ich finde, das ist ja auch nochmal eine wichtige Perspektive, auch mit Blick auf jetzt Jugendhilfe. Ne? Also nicht nur so gucken, wo sind jetzt quasi unsere Handlungsfelder, wo wir quasi reingehen oder ne, interventiv oder auch quasi fördernd reingehen, aber auch so von der Infrastruktur, vom ganzen Aufwachsen her. Wie sind wir da so unterwegs?
Boah, es fällt mir total schwer, das irgendwie zu beurteilen, ohne da in so eine eigene Erfahrungsbericht dazu reinzudriften. Ich kann es gar nicht sagen. Also ich sag mal, ich habe eben überlegt, wenn ich in Urlaub fahre, fahre ich auch in stinknormale Hotels, wo auch Kinder sind. Und mich stört das überhaupt gar nicht, wenn da Kinder rumschreien, rumrennen und so weiter. Ich habe da volles Verständnis für und mag das auch, wenn das so pulsiert. Es gibt aber ja auch so Adults-Only-Dinger, wo extra Leute hinfahren, die das...
Gerade Sommer, oder warum reden wir jetzt hier über...
Ja, weil, also mir gefällt das.
Bist du auch gerne im Pool mit den Kindern?
Nee, das vielleicht nicht, aber ich finde es schön, wenn die da irgendeinen Scheiß bauen und da rumrennen und so. Das mag ich irgendwie und andere halt nicht. Also ich weiß nicht, wie kinderfreundlich da, das hängt wahrscheinlich von der Persönlichkeit auch der Erwachsenen da wieder irgendwie ab, wie die so drauf sind, oder nicht, oder?
Also, ich finde ja auch, also Kinderfreundlichkeit sind wir, glaube ich, in Deutschland ganz schlecht drin. Es gibt durchaus Länder, wo das viel mehr bewusster gelebt wird und wo man irgendwie einen Spielplatz überall hinbaut. Wenn wir an die Niederlande denken, ich glaube schon, dass die, also es ist jetzt auch eher eine Alltagserfahrung, deswegen machen wir schnell weiter. Also, und ich glaube auch, Kinder werden oft so eine Sonderrolle, so objektiviert einfach aus einer Perspektive. Ja, die bringen die Kinder mit oder keine Ahnung, aber was so Kinder brauchen, was die, also es wird oft einfach so, läuft so nebenher irgendwie.
Was da gut passt, ist nochmal die Kinderrechtsperspektive, ne? Also Kinderrechte ins Grundgesetz ist ja nicht umsonst eine Forderung, die auch im 17. Kinder- und Jugendbericht ja ganz prominent mit aufgeführt wird. Also diese Frage zu behandeln, wie können wir Kinder eigentlich stärker in den Blick nehmen und tatsächlich ihnen auch abgesichert Rechte zukommen zu lassen und sie wirklich aktiver wahrzunehmen, dass sie nicht so unterm Radar laufen, ne?
Ich möchte jetzt auch nicht sagen, welche Parteien das nicht wollen. Das lassen wir.
Das spricht halt für sich. Lustiger Funfact nochmal, jetzt jenseits von Wissenschaftlichkeit und so weiter, wo ich immer merke, dass vielleicht so, wo da sind wir vielleicht eher so beim Thema Familien, über die wir ja auch noch sprechen werden, wo ich das witzigerweise immer merke, ist, wenn ich zum Aldi fahre und ich muss mir jetzt ein bisschen zügeln emotional, ein nicht so freundlicher, mal frustrierter, kinderloser Mensch dann die Familienparkplätze blockiert. Das finde ich dann auch immer so, habe ich letztens auch einen schönen Disput gehabt, wo er dann meinte, naja, hier sind ja auch noch andere Parkplätze frei, wo ich gedacht habe, naja, die hättest du dann ja auch nehmen können, wenn du kein Kind hinten drin hast, was du abschnallen musst. Auch irgendwie spannend. Ich weiß nicht, vielleicht abschließend, habt ihr diese Diskussion um diese Spiel- und Aktionsfläche in Köln, über diese Umbenennung wahrgenommen?
In Kölle.
In Kölle ist ja immer alles ein bisschen besonders. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau zusammenbekomme, aber es ging, glaube ich, schon darum zu sagen, naja, dieser Begriff Spielplatz wäre zu ausgrenzend für Leute, die da quasi nicht spielen wollen, die einfach nur so da irgendwie sind, vielleicht gar nicht in dem Alter sind, dass man da jetzt spielt, sondern es soll quasi eine Öffnung sprachlich symbolisieren, dass da alle Leute willkommen sind. Da habe ich so gedacht, mag sein, dass ich mich da jetzt unbeliebt mache, aber ob ich das eigentlich, also ich bin letzte Zeit häufiger auf dem Spielplatz mit meinem Sohn und denke mir so, eigentlich finde ich das schon ganz gut und auch für so eine Gesellschaft gut, dass man so extra Räume hat und sagt, ey, das ist jetzt auch nur bis 13, 14 Jahre für Kinder zum Spielen, dass sie da einfach unbeschwert spielen können. Also das finde ich, also in diesem Diskurs, ich will das jetzt hier gar nicht auf die Spitze treiben, weil dass ich so gedacht habe, so, das finde ich irgendwie eine interessante Perspektive, dass man so darüber nachdenkt, dass man das begrifflich öffnet, wo ich gedacht habe, nee, das ist doch eigentlich gut, dass Kinder da spielen können.
Es geht, glaube ich, auch so ein bisschen dass man alle Kinder mit den Kinder mit Behinderung.
Das ist ja gut.
Und
ist
so.
Ja gut. Aber ich glaube, die wollen auch, dass Opas da rutschen. Also, gut, wenn die mit den Kindern zusammenkommen, ist das vielleicht
also
gut.
Ich persönlich finde es gut, dass, sage ich mal, wenn mein Sohn da jetzt irgendwie im Sandkasten spielt, dann nicht noch 18-Jährige mit ihrem Skateboard da durchballern, weil die haben ja dann vielleicht auch noch irgendwie ihre Skateanlagen irgendwo anders. Also das finde ich, fand ich jetzt eigentlich jetzt nicht negativ unbedingt, dass es Spielplätze gibt.
Aber ich weiß, also was ich finde, ist, dass man mehr Generationen, also dass man Generationen mehr zusammendenken muss. Ich erlebe das oft so, dass das sehr getrennt gedacht wird. Mhm. Dass die Älteren da ihren Raum haben, wenn überhaupt, wenn sie irgendwo einen haben, dass die Kinder ihren Spielplatz haben. Und es wäre viel schöner, wenn es so Orte gäbe, wo sich alle mehr begegnen. Mhm. So um Vorurteile abzubauen und miteinander im Gespräch zu sein, um diese Perspektiven mehr einnehmen zu können und da muss ich das, also ich muss jetzt nicht Werbung
zusätzlich kriegen. Vielleicht dann. Ja. Ne? Also ich sag mal, das gerade vor so einer demokratischen Perspektive ist das, glaube ich, schon wichtig, solche Begegnungsorte zu haben oder irgendwie im Kiez irgendwie Orte zu haben, wo alle willkommen sind und für jeden was da ist. So eine Begegnungsräume, kann man ja vielleicht sagen.
Weil wenn man mit dem Kind in den Park geht, dann wird man sehr häufig von älteren Rentnern angesprochen. Das geht eigentlich relativ schnell.
Ja, mit Blick auf die Uhr sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Kindheit. In den nächsten Folgen geht es dann noch um andere Adressatengruppen, um Jugendliche und um Familien nochmal gesondert. Und jetzt ist natürlich Zeit.
Jana, ich wollte gerade sagen, ich habe hier schon die Böse angeguckt, weil ich dachte, sie haben es vergessen.
Nein. Los.
Los?
Ja, sehr.
Wir hatten auch schon mal so eine ähnliche Frage, aber so ein bisschen, könnt ihr euch, oder wünsche ich, vielleicht ist es ein Wunsch, könnt ihr euch in nächster Zeit mal darauf fokussieren oder mal überlegen, was so ein schöner Moment oder was so ein Moment ist der Kindheit, so ein bisschen wie, wann kann ich einfach mal wieder kurz Kind sein? Also so ein bisschen die Aufgabe, nehmt euch mal vor, einmal Kind sein zu dürfen, in den Pool zu springen. Das hat so viel Spaß gemacht und es tat so gut, wirklich. Probiert es einfach aus. Also so ein bisschen, darf ich heute eine Aufgabe mitgeben? Ist das okay für euch?
Ja, macht auch. Ja.
Also, seid Kind.
Ja, die Eisenbahn wartet schon.
Ja,
ich hab schon ein Programm vor.
Mir fällt das schwer. Ich brauchte eigentlich Hilfe nochmal von dir. Ich bin da nicht so locker manchmal. Also
wir können die bestimmt mal ausleihen.
Ja. Ach so, die Eisenbahn. Ja gut, das kriege ich auch an. Ja.
Okay, Olli, wir müssen schwimmen gehen und einfach in den Pool.
Machen wir.
Ja, machen wir.
Wetter ist ja heute auch so, dass es ganz gut passt.
Ja. Vielen Dank.
Dankeschön und euch auch einen schönen Tag noch.
Einen schönen Tag.
Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Ciao.